Haltung kann ich ja auch nicht einfach wie in einem Skript lernen, so von wegen 1, 2, 3. Und da ist meine Haltung, meine queerfreundliche Haltung, meine vielfaltsbejahende Haltung, sondern das ist ein Prozess. Und hier auch nochmal zu sagen, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, über Fortbildung, aber auch Bildungsmaterialien in den Querschnitt in Schule und Lernräume zu gehen, dass es hier die Möglichkeit gibt auf langfristige Haltungsentwicklung bei den Jugendlichen, aber auch den Lehrkräften.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Heute mal wieder digital und mit zwei tollen Gästinnen. Wir starten ja immer so, dass ihr euch selber vorstellen dürft mit all den Informationen, die ihr mir und den Zuhörenden geben möchtet. Und deshalb würde ich euch auch direkt zu Beginn, damit ich gar nicht zu viel rede, bitten, das einmal zu tun, wenn ihr möchtet.
Ja, hallo Nicole. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns total. Ich spreche mal von wir, aber stell erstmal mich vor. Ja, ich bin Pauline Solz. Meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin studierte Kulturwissenschaftlerin und Kultur- und Sozialanthropologin. Aber ich würde sagen, vor allem identitätsstiftend ist, dass ich politische Bildungsreferentin bin. Das mache ich seit vielen Jahren selbstständig. Und ja, komme so aus der classy Bildungsarbeit, politischen Bildungsarbeit. Das heißt, ich bin externe Bildungsreferentin jahrelang gewesen. Und immer noch, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, in welchem Kontext jetzt. Das heißt, ich komme eher aus so dieser Demokratieförderung, aus diesem Classy-Bildungsarbeit-Bereich. Das heißt, ich mache Demokratieförderung und Workshops, Fortbildungen zur Teilhabe, komme zu Projekttagen an Schulen und arbeite mit Kindern und Jugendlichen zu politischen Themen. Meine Schwerpunkte der letzten Jahre, vor allem Präventionsarbeit zur gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismusprävention, was auch immer das ist. Wir nehmen ja auch auf aus Leipzig, da kommen wir vielleicht auch noch dazu zu sprechen heute, zu genderpolitischen Themen. Und das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Hin zu jetzt mit zusammen mit Julika Brandner-Weber zum Bildungsinstitut für inklusive Vielfalt. Ich würde sagen, das ist vielleicht so mein Hintergrund gerade.
Vielen Dank. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich bin gespannt, was wir da gleich noch zu hören bekommen.
Ja, dann schließe ich die kleine Runde hier. Genau, ich bin Julika Brandner-Weber. Ich benutze die Pronomen sie, ihr. Und ich bin Sexualwissenschaftlerin. Dahin gekommen, dass ich das im Master studiert habe, habe ich, dass ich vorher soziale Arbeit auch studiert habe im Bachelor und ganz ursprünglich in Leipzig begonnen habe, Ergotherapie eine Ausbildung zu machen. Das heißt, es hat sich immer mehr so ein bisschen, also wenn wir es wieder umdrehen, sozusagen von Ergotherapie zu sozialer Arbeit zu Sexualwissenschaft, hat mich immer mehr begeistert, auch mit Menschen politischer zu arbeiten, mit mehr Gruppen zu arbeiten, zur Haltung weiterzubilden. Genau, und einfach versuche seitdem immer wieder auch sehr komplexe Sachverhalte, also wissenschaftliche Sachverhalte, Community-interne, genau, Worte, Gegebenheiten, Bedarfe an Kinder und Jugendliche so weiterzugeben, mit ihnen dazu zu arbeiten, dass sie verständlich sind und nachvollziehbar. Genau, ich habe sehr lange in der queeren Bildungsarbeit verbracht. Das heißt, einerseits als ehrenamtliche Person, aber auch dann als Projektleitung 4 Jahre lang im Leipziger queeren Bildungsverein Rosalinde. Und wir sind immer in Schulen gegangen und haben da zu sexueller, romantischer und Geschlechtervielfalt aufgeklärt, Methoden mitgebracht. Und das war so der Bereich, arbeitsmäßig, aber auch im Ehrenamt, der mich sehr geprägt hat, einfach jetzt auch für meine nächsten Steps. Genau, und vielleicht können wir dazu auch nochmal nachher reden, was uns da motiviert, beziehungsweise uns da wichtig ist, in diesem Themenbereich Vielfaltsthemen an junge Menschen zu vermitteln. Zusätzlich fing es mit Kunst und Illustration an und inzwischen bin ich auch autodidaktische Designerin. Das heißt, da ist mein zweites Herz, was schlägt und was ich auch ins Bildungsinstitut für inklusive Vielfalt mitbringe. Das heißt, ich gestalte wahnsinnig gerne.
Cool, vielen Dank. Fällt mir schwer, da jetzt nicht direkt drauf einzugehen. Deshalb mache ich es ganz kurz. Ich habe ja früher ich mache die Kacheln für den Podcast immer noch selber, aber ich habe die ja vorher immer illustriert. Das schaffe ich mittlerweile einfach nicht mehr. Und als ich bei euch das Design gesehen habe, habe ich mich irgendwie direkt so ein bisschen zu Hause gefühlt, weil ich so das Bild oder die Grafiken, ne, die Illustrationen, die ihr bei euch auf der Website habt, was dieses euch ist und so, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber darin habe ich so ein bisschen auch die früheren Illustrationen der Gästinnen wieder erkannt und das hat mich total gefreut und ich dachte direkt, ah, guck mal, voll cool, dass ihr das oder dass du das auch noch zusätzlich machst und da so zwei Seiten von dir einbringen kannst. Ich starte neben der Vorstellung immer mit dem Blick auf Schule der jeweiligen Gästinnen so relativ spontan oder vorbereitet, je nachdem, was sich da so für Gedanken zu gemacht wurden im Vorfeld oder eben auch nicht. Und das würde ich mit euch auch gerne, um dann auch so ein bisschen darüber ins Gespräch zu kommen, was ihr macht, was mit Schule zu tun hat. Ein bisschen was ist ja jetzt logischerweise schon angeklungen. Trotzdem finde ich es immer ganz gut, das zu Beginn so zu hören, weil sich das auch tatsächlich über die Zeit immer so ein bisschen verschiebt, was die Gästinnen sagen oder sich auch Dinge wiederholen und es ganz spannend ist zu beobachten.
Ich denke, wenn ich an Schule denke, immer an zwei Bereiche oder an zwei Abschnitte meines Lebens. Natürlich die eigene Schulzeit und auch das, was man da wie erlebt hat in diesem System und auch, dass ich mir zum Beispiel damals ganz dringlichst Bildungsarbeit, Zugänge zu sexueller, romanischer und Geschlechtervielfalt darüber hinaus, aber auch zu anderen Vielfaltsthemen gewünscht hätte. Das vielleicht so als der treibende kleine Motor auch in mir. Und spannenderweise kann man ja nicht von allen Leuten behaupten, dass sie irgendwann wieder an die Schule, an diese Institution zurückkehren. Wir tun das als BildungsreferentInnen und andere tun das als LehrerInnen, vielleicht auch in anderen Funktionen. Aber das ist einerseits eine Chance, super spannend, aber auch wirklich immer wieder ein Ort, der einen damit konfrontiert, was man damals wie erlebt hat, wie sich Schule gewandelt hat, aber wo sich Schule auch noch überhaupt nicht gewandelt hat, beziehungsweise vielleicht sich sogar eher zurückwendet. Das finde ich sehr spannend und ich wünsche mir, beziehungsweise wenn ich jetzt an Schule denke, dann denke ich an Bildungsmaterialien, das heißt auch nicht nur analog, sondern auch digital. Das heißt insgesamt Lerngegenstände, mit denen Jugendliche lernen können, junge Erwachsene lernen können zu gewissen Themen. Und da auch irgendwie, wie viel da sich natürlich auch schon sich diversifiziert, das ist klar, aber trotzdem auch, unter welchen westlichen Blicken, unter welchen, wer möchte wie was wie dargestellt haben. Und ich finde, Bildungsmaterialien brauchen mehr Vielfalt, mehr Identifikationsmomente für junge Menschen, weil da für diese Personengruppen sind sie eben gemacht. Genau.
Vielen Dank. Geb mal direkt weiter.
Ja, ich mag die Frage total gern. Und habe mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, trotzdem sprudelt gleich jetzt, wenn Julika auch was sagt, natürlich umso mehr noch nach oben. Aber ich spontan habe ich so an bei dieser Frage daran gedacht, ich hatte vor, also ich habe ja schon erzählt, ich komme aus der so politischen Bildungsarbeit und kann ja von einer Situation erzählen, die mich sehr stark geprägt hat, auch in diesem Wiederzugang zur Schule als erwachsene Person. Und zwar habe ich so 6 Jahre lang diese Workshops gegeben an Schulen. Das sah immer so aus, dass wir eben in ganz Sachsen in Schulen gekommen sind und zum Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Prävention in Anführungszeichen gearbeitet haben. Und die immer mehr habe ich gemerkt über die Jahre, dieser Präventionsansatz, der nach der primären Prävention verläuft. Das heißt, dass man eigentlich davon ausgeht, dass niemand in der Klasse rechtsextrem ist, dass dieser Ansatz mehr und mehr gegen die Wand läuft. Und hatte dann ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und zwar waren wir in der Schule in Dresden, in der eigentlich, ich würde sagen, die absolute Mehrheit rechtsextrem war. Das heißt, jeder Ansatzpunkt, über den wir aufklären wollten, aufgegriffen wurde von den SchülerInnen und für ihre Ideologie genutzt wurde. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir wollten zu Antisemitismus aufklären. Es wurde dann genutzt, um antisemitische Aussagen zu tätigen. Und ja, dieser Workshop war für mich sehr, sehr einschneidend in Bezug auf politische Bildungsarbeit, weil mein Herz schlägt dafür. Ich liebe politische Bildungsarbeit. Ich finde es mega, mega wichtig. Und ich war auf einmal so mit dem Gedanken konfrontiert, okay, wie machen wir jetzt weiter? Also Wir können ja nicht einfach sagen, okay, das war's jetzt. Also, das ist für mich irgendwie keine Option in dem Sinne. Und da kam eigentlich Julika direkt so einen Monat später mit dem Bildungsinstitut für inklusive Vielfalt um die Ecke mit einer Idee sozusagen, eben nicht bei einmal im Jahr einen Projekttag starten, sondern eben mit der Idee weiterzudenken, okay, es gibt immer engagierte Lehrpersonen an jeder Schule, in jeder so pädagogischen Einrichtung, in jedem Jugendclub. Trotzdem ist das Thema nachher irgendwie relativ hochschwellig. Das heißt, immer mehr Lehrkräfte oder pädagogische Fachpersonen haben Angst, das Thema irgendwie zu besprechen, was absurd ist, ne? Also viele haben sogar den Willen, das zu machen, aber fühlen sich nicht ausgebildet genug, nicht sicher genug, nicht supported genug. Wir wollen diesen Lehrpersonen irgendwie am liebsten was in die Hand geben, zu sagen, damit kannst du es irgendwie schaffen, damit fühlst du dich vielleicht sicherer. Und deswegen war das für mich irgendwie so ein Ansatz, der immer noch bei Prävention ansetzt, aber irgendwie auch bei der Lebensrealität, die uns derzeit ja präsentiert wird. Nicht nur in Sachsen, soll hier kein Sachsen-Bashing werden, sondern auch in ganz Deutschland.
Das Wichtige ist ja auch, da zu sehen, also wirklich nochmal hervorzuheben, dass einfach genau das Hereinbringen von Vielfaltsthemen in Schule oft einfach auf den Rücken und Schultern von engagierten Einzellehrkräften passiert. Und dass da selten, na auch unter dem Motto, wann soll ich das auch noch alles schaffen, selten einfach Bündnisse irgendwie in der kompletten Schule passieren. Das ist Realität, das haben wir auch herausgefunden, als wir mit unseren Evaluationsgruppen gearbeitet haben, wir ja auch sonst viel mit Lehrkräften gesprochen haben. Und einerseits sind wir da sehr empathisch, beziehungsweise sind auch realistisch und sehen das. Gleichzeitig wollen wir trotzdem Hände reichen, weil diese Themen rund um Vielfalt und um ihre Vielfalt als Ressource zu sehen, die sind ja da. Und wenn wir es zum Beispiel nochmal auf den Bereich sexuelle, romantische und geschlechtliche Vielfalt beziehen, gibt es zum Beispiel einfach in jeder Schule mindestens eine Transperson, geoutet oder nicht geoutet, ne? Homosexuelle, bi- oder asexuelle Personen. Statistisch gesehen identifizieren sich Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren jede fünfte Person irgendwo auf dem queeren Spektrum. Das ist nicht irgendeine Randerscheinung, die man wegignorieren kann, sondern es geht hier auch wirklich um die Sicherung und den Schutz von queeren Kids und insgesamt marginalisierten Jugendlichen. Das heißt, wir haben hier nicht nur einfach einen Auftrag, zu sagen, mal irgendwann einen kleinen Regenbogentag einzuführen, sondern auch zu sagen, wir müssen hier Demokratiesicherung betreiben.
Vielen Dank. Ich merke schon, dass es bei diesem Gespräch für mich nicht leicht wird, direkt in so auch so Detaildinge reinzugehen. Ich möchte auch vor allen Dingen ja auch euch und eurem Projekt hier einen Raum bieten. Ich habe in den letzten 2 Wochen 2 Fortbildungen gegeben, online in Berlin zum Thema Neutralitätsgebot in Anführungsstrichen, vermeintliches Neutralitätsgebot, das ja so gar nicht existiert, und Beutelsbacher Konsens. Ein paar von diesen Spannungen, die ihr jetzt auch gerade schon und vor allen Dingen du, Pauline, auch besprochen hast, das sind auch Dinge, die mir in letzter Zeit sehr viel durch den Kopf gehen, dass es eben oft nicht damit getan ist, zu sagen, wir machen jetzt irgendwie Präventionsarbeit oder wir machen jetzt politische Bildung oder Aufklärungsarbeit, sondern dass da also so sehr vielschichtig auf unterschiedlichen Ebenen in Schule auch drüber nachgedacht werden muss. Das klingt so ganz logisch, aber in der Praxis ist es eben oft nicht der Fall, was eigentlich politische Bildungsarbeit und auch Demokratiesicherung, Verteidigung, wehrhafte Demokratie, wie auch immer man es beschreiben muss, in der Schule überhaupt funktionieren kann. Also, dass es eben nicht nur damit getan ist, dass man beispielsweise über Rechtsextremismus aufklärt. Das ist so vielen von uns klar, aber gleichzeitig fehlen so oft die Räume, Ressourcen, vielleicht auch Strategien, das tatsächlich zu machen und gegebenenfalls auch die eigene Sensibilisierung, Selbstreflexion, so der eigene Prozess, internalisierte Ismen und so weiter zu verlernen. Und ich finde das deshalb so spannend, dass du das als so ein sehr plakatives, würde ich jetzt sagen, das hast du auch selber gesagt, zum Beispiel angebracht hast von deiner Erfahrung da in der Schule in Dresden, was du jetzt gerade genannt hast, und dadurch ja auch schon so ein Spannungsfeld aufgemacht hast. Vielleicht können wir da später noch ein bisschen drauf eingehen. Ich habe da auch viele Gedanken zu und immer wieder beschäftigt mich das irgendwie. Auch vor dem Hintergrund von so eigenen Lernprozessen und eben Dingen, die dann vielleicht doch ein bisschen komplexer sind
Ja.
in der Beantwortung als dieses, ja, häufig gefeierte oder diese Haltung, ja, Vielfalt ist toll und das war's, ne? Und ja, ich glaube, das hängt alles irgendwie so ein bisschen zusammen und es ist auch spannend, da ins Detail zu gehen. Und gleichzeitig wäre es aber, glaube ich, ganz cool an dieser Stelle, wenn ihr jetzt überhaupt, habt es ja gerade schon angedeutet, wenn ihr überhaupt erstmal vorstellen würdet, was ihr denn jetzt macht. Also was ist denn dieses Bildungsinstitut für inklusive Vielfalt und was könnt ihr uns oder den Zuhörenden darüber erzählen?
Das Bildungsinstitut für inklusive Vielfalt hat ja eben genau zwei Buzzwords drin. Wir haben Inklusion und wir haben Vielfalt. Genau, wir können ja vielleicht später nochmal schauen, wie wir das Wort oder den Begriff Inklusion, wie wir den auffassen und damit weiterarbeiten. Primär gestalten wir Bildungsmethoden, die eben auch mit Begleitmaterialien für die pädagogischen Fachkräfte bereitgestellt werden. Das heißt, die erwerben ein Set von Methoden und verschiedenen Karten, die eben unterstützen sollen, Vielfaltsthemen mit Jugendlichen zu bearbeiten. Dazu bieten wir materialbegleitende Schulungen an, die noch mehr Sicherheit einfach im Umgang und in der Umsetzung mit den Materialien bieten sollen. Was uns wichtig ist, insgesamt unabhängig jetzt von dem Thema, was wir in den Materialkarten anbieten, ist, dass wir erstmal, dass diese Karten ermöglichen, einerseits Informationen zu vermitteln. Das heißt erstmal, ne, bevor ich irgendwie, um mir eine Haltung zu bilden, um über ein Thema mich damit zu beschäftigen, brauche ich erstmal Informationen. So. Und die sind in vielen Vielfaltsbereichen mannigfaltig. Also sind sehr viele und auch manchmal ein bisschen wichtig, in diesem Wortdschungel, sage ich mal, auch ein bisschen Licht reinzubringen. Das nächste ist, dass wir unsere Materialien sensibilisieren sollen und das auch für alle. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie marginalisiert bin, das heißt von einem Diskriminierungsmerkmal oder von einer Diskriminierungsform betroffen bin, kann ich ja auch selber in anderen, aber auch in eigenen Bereichen diskriminierend sein. Das heißt, die Sensibilisierung richtet sich an alle, indem wir viel mit Empathie arbeiten und versuchen mit Personen, fiktive Charaktere mit reinbringen, die dann auch gleichzeitig Identifikationsmomente schaffen sollen. Und da sind wir beim dritten Ziel, und das ist Empowerment für marginalisierte Personen. Wie gesagt, schon durch die Möglichkeit, auch selber sichtbar zu sein in diesem Material, aber auch, indem sich die gesamte Klasse oder die gesamte Lerngruppe hinsetzen soll oder aufgefordert ist, zu schauen, okay, wie können wir zusammenarbeiten, dass es gewissen Leuten oder gewissen Lebensumständen von Leuten besser geht oder dass es ihnen, genau, dass sie mehr Handlungsmöglichkeiten haben.
Ich glaube, das Spannende hier ist auch irgendwie, dass es halt meistens mehr als eine Handlungsmöglichkeit gibt und das ist irgendwie oftmals irgendwie gerade, kommt mir vor, oftmals in Vielfaltsthemen so geht, entweder du machst das oder du bist halt so oder so. Das ist so der erhobene Zeigefinger und ich glaube, oftmals gibt es mehr als zwei Möglichkeiten, mit diskriminierenden Aussagen oder mit irgendwie Situationen umzugehen. Und ich glaube, da bieten wir auch unterschiedliche von Empathie, Sensibilisierung, übrigens auch der lehrenden Person. Also nicht nur der SchülerInnen, weil das ist ja das nächste Thema, ne? Also das eine ist natürlich zu sensibilisieren, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Also das heißt, wen stelle ich eigentlich irgendwie auch als Lehrperson vor einer Gruppe von SchülerInnen dar? Wen nehme ich als Beispiel? Wen inkludiere ich? Wen exkludiere ich? Und da spielt dann direkt zu so dieser Inklusionsaspekt eine Rolle, für den vielleicht noch zu sprechen kommen.
Genau, und Haltung kann ich ja auch nicht einfach wie in einem Skript einfach lernen, so von wegen 1, 2, 3. Und da ist meine Haltung, meine queerfreundliche Haltung, meine vielfaltsbetonende, bejahende Haltung, sondern das ist ein Prozess. Und hier auch nochmal zu sagen, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, über Fortbildung, aber auch Bildungsmaterialien in den Querschnitt in Schule und Lernräume zu gehen, dass es hier die Möglichkeit gibt auf langfristige Haltungsentwicklung bei den Jugendlichen, aber auch den Lehrkräften.
Mir ist jetzt direkt auch noch was zum Thema Empowerment eingefallen, das ja als Konzept eigentlich nicht unbedingt so gedacht ist. Also es ist ja auch ein machtkritisches Konzept in der Theorie und nicht so gedacht, dass jemanden empowern kann, sondern dass man sich ja eigentlich nur selbst empowern kann. Und ich finde es gerade in Schule immer so ein spannendes Thema, ne? Dass man das natürlich irgendwie will und Räume dafür schaffen möchte und gleichzeitig Schule ja ein total machtvoller Raum ist, wo diese Dinge kaum auflösbar sind. Vielleicht dazu, ich weiß nicht, ob ihr das beantworten könnt, aber wenn ich mir also oder ich mache mir selber immer wieder Gedanken darüber, wie kann das eigentlich funktionieren und kann es eigentlich funktionieren, in Schule mit so Materialien zu arbeiten in meiner Rolle als Lehrerin. Also ich denke immer wieder, und das heißt nicht, dass ich deshalb sage, oh, zu 100% kann es nie funktionieren, weil ich nie ganz aus dieser Rolle rauskomme und entsprechend das nie in Gänze schaffen werde, die Machtstrukturen im Raum aufzubrechen und dann gemeinsam zu arbeiten und so weiter. Und in der Konsequenz heißt das natürlich nicht, dann mache ich es lieber gar nicht so. Aber ich frage mich halt trotzdem immer wieder, was so Möglichkeiten sind, dass vielleicht so gut es geht, aufzubrechen. Gerade bei so Empowerment auch Angeboten in Anführungsstrichen oder Materialien finde ich dieses Thema immer besonders spannend, weil auf dieser Wissensebene, auf der Wissensvermittlungsebene, vielleicht auch auf der sprachlichen Ebene, auch manchmal auf der, ich würde es jetzt mal sachlichen, logischen Ebene, auch wenn es immer sehr oder häufig sehr emotionale Themen sind, hat es also ist es etwas niedrigschwelliger, würde ich sagen, in diese Themen einzusteigen, mit einer großen Vorsicht formuliere ich das jetzt aufgrund der Emotionalität, als bei dieser Säule des Empowerments, vor allen Dingen im Raum Schule. Ihr müsst jetzt gar nicht so eure Gedanken dazu teilen, ihr könnt sie gerne teilen.
Ja, also ich glaube, wir sehen das schon sehr, gerade weil wir aus der jahrelangen Praxis kommen, schon sehr realistisch, dass, oder ich teile voll deinen Gedanken, dass man jetzt nicht mit einem Bildungsmaterial so das angewandt und dann ist das eine empowernde, also so Klasse irgendwie, eine empowerte Klasse oder so. Aber ich glaube, dass man durch verschiedene Mechanismen oder Stellschrauben, durch Pädagogik oder auch Repräsentation so vielleicht Momente schaffen kann und das sind immer Optionen, man kann die nicht mit Sicherheit garantieren, die eine Form von vielleicht Bestärkung oder sowas schaffen können. Also im Sinne von, ich erkenne mich in meiner vielschichtigen Identität im Material wieder. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, da waren lauter weiße, vielleicht mal so eine POC-Person als Beispiel oder so im Französischunterricht, aber sonst irgendwie die Repräsentationen relativ eintönig, alle unausgesprochen hetero, nicht behindert und so weiter. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel auch eine hauseigene Illustratorin haben, wir viele Möglichkeiten haben, auch zumindest Repräsentationen zu schaffen und dann eben nicht zu sagen, das ist jetzt Quotenperson X, sondern es gibt einfach vielschichtige Identitäten und vielleicht kann ich mich in der nicht wiedererkennen, aber ich kann mich vielleicht in der Vielschichtigkeit wiedererkennen. Sprich, ich sehe, Personen sind eben nicht nur eine Sache, sondern sind halt viele Sachen. Also dieser intersektionale Ansatz, eine intersektionale Repräsentation. Und das andere ist, glaube ich, schon durch Pädagogik im Sinne von vielleicht schon auch so Adultismus, also so eine Bevormundung vor Kinderperspektiven oder jugendlichen Perspektiven mitzureflektieren für sich selbst als Lehrperson. Also zu überlegen, erzählt mir hier gerade eine Person etwas, was ich vielleicht selber noch nicht reflektiert habe, dann kann ich sowas auch mal anerkennen. Im Sinne von, wow, du machst dir ja Gedanken, das ist ja richtig krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht, danke für deine Gedanken oder so. Also sowas geht ja auch. Also, und ich glaube, das findet tatsächlich, in meiner Schulzeit hat das nicht stattgefunden. Das ist jetzt schon auch einige Jahre her. Da sehe ich auf jeden Fall einen großen Nachholbedarf. Also ja, voll. Und ich glaube, das kann voll bestärken, wenn eine erwachsene Person mit einem Fachgebiet, aber ja nicht Fachperson für alles, jugendliche Perspektiven oder Kinderperspektiven auch wertschätzen als eigene, als Fachexpertisen irgendwie.
Danke. Das Bildungsmaterial soll darüber hinaus ja auch anregen, dass es eben nicht damit nur getan ist, sondern es öffnet auch Räume, darüber nachzudenken, was kann zum Beispiel Schule als Institution auch tun, um Empowerment-Möglichkeiten, Räume zu schaffen, sei es eine Queer-AG oder sich darum kümmert, eine genderneutrale Toilette bereitzustellen. Darüber hinaus würde ich auch sagen, Empowerment kann nie ausschließlich eben in diesen sehr machtvollen Raum Schule, wie du gesagt hast, Nicole, es kann nicht ausschließlich da stattfinden, sondern es geht hier auch irgendwie um Verweisangebote, queere Vielfaltsvereine, Antidiskriminierungsvereine, vielleicht auch in dem Ort selber.
Total. Und um die fehlende Öffnung ist mit Sicherheit auch Teil der Schwierigkeit dieser Arbeit, ne? Also dass es oft keine nachhaltigen, langfristigen Kooperationen und so eine Einbettung auch in Städte, Orte und da auch Community Spaces und so weiter gibt, sondern das oft so punktuell ist, ne? Also dass das irgendwie mal in einer Projektwoche stattfindet, was ich jetzt auch wiederum gar nicht schlecht reden will. Aber genau das, was ihr jetzt gerade genannt habt, um das nachhaltig zu denken, sind das ja genau die Dinge, die dadurch vielleicht angestoßen werden können, so, ne? Und ich finde es einfach wichtig, da immer so auf so unterschiedlichen Ebenen tatsächlich nachzudenken und auch immer wieder zu sehen, ne, dass es viele Gleichzeitigkeiten geben muss in dieser Arbeit. Ne? Und die müsst ihr natürlich auch nicht, das ist sehr klar und so ist es auch nicht gemeint, irgendwie jetzt insgesamt abdecken. Ne? Es ist nur immer wichtig, irgendwie das mitzudenken, glaube ich. Und vor allen Dingen auch in der Gestaltung, ne? Und das macht ihr ja, das habt ihr jetzt gerade auch so dargelegt, da auch miteinander ins Gespräch zu kommen und immer wieder irgendwie dadurch weiterdenken zu können. Jetzt habt ihr eben gesagt, es gibt Begleitworkshops. Vielleicht könnt ihr auch mal so ein bisschen aus der Praxis berichten. Ihr habt eben auch gesagt, dass ihr in Leipzig seid. Dadurch, dass ich hier beispielsweise in Köln unterrichte und wir einfach auch überall immer so ein bisschen unterschiedliche Systeme haben und so weiter, finde ich das irgendwie ganz cool, da auch Einblicke von euch zu kommen, das auch ein bisschen lokal zu verorten, wo ihr so unterwegs seid und was ihr so macht und vielleicht auch in dem gleichen Atemzug, wer denn wie Zugriff auch auf euch hat oder mit wem ihr zusammenarbeitet, wenn jetzt beispielsweise Leute aus ganz Deutschland, die natürlich immer aus ganz Deutschland und darüber hinaus zuhören, die Folge hören, so damit man so einen kleinen Einblick da bekommt.
Ja, also wir sind ein Projekt, das oder ja eine Initiative, die in Leipzig sitzt und von hier aus arbeitet. Wir sind ganz klein noch, das heißt, wir sind zu zweit, geben zu zweit Workshops. Das Ganze ist aber schon geplant als Projekt im deutschsprachigen Raum. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, durch digitale auch Formate und so weiter. Da sind wir auch schon relativ erprobt. Stichwort Corona hat uns irgendwie auch dazu gezwungen. Ja, aber ich würde schon sagen, dass natürlich unsere großen Erfahrungen der politischen Bildungsarbeit hier in Ostdeutschland stattgefunden haben, wobei ich dazu wirklich definitiv sagen muss oder will, dass ich westdeutsch sozialisiert bin und das auch eine große Bedeutung für mich in meinem Erleben als politische Bildungsreferentin hat, also wie ich mich selbst in diesen Schulklassen auch erlebt habe in Ostdeutschland, weil das checken die Kids und finden die zum Teil gar nicht so gut. Das ist unsere derzeitige Perspektive ja tatsächlich gar nicht mit Kindern und Jugendlichen. Also wir arbeiten jetzt mit pädagogischen Fachpersonen. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall deutschsprachigen Raum weit geplant.
Ja, Pauline und ich teilen uns ja wirklich diese aus verschiedenen Fachbereichen, aber teilen uns ja diese Praxiserfahrung. Und auch mit Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen in Ostdeutschland müssen wir auch einfach immer wieder schauen, was ist denn die Realität? Also es gibt genau solche Projekte, wo auch junge Queers beispielsweise in Schulen gehen und mit was für steigenden rechten Parolen, aber auch mit Gewaltandrohungen, dass Eltern vor der Schule protestieren, weil einfach ein kleines queeres Vielfaltsprojekt eingeladen wurde. Und das sind einfach Realitäten. Und wir sagen nicht, dass wir die Antworten in unserem Material sind. Wir sagen aber insgesamt, dass wir mehr Bündnisse schaffen müssen und dass wir hinsichtlich auch der wegbrechenden Förderung auf staatlicher Seite irgendwie schauen müssen, wie können wir trotzdem es schaffen, Lernen zu und mit Vielfalt in Schule, in Lerneinrichtungen zu etablieren und zu erhalten. Und da haben wir auch mit BündnispartnerInnen, irgendwie, sei es irgendwie aus der Wissenschaft, aber aus der Praxis, aus der Politik, kommen wir immer auch dazu, schön und gut wollen wir machen, aber where's the money? wo sind die finanziellen Mittel? Können wir uns das noch leisten? Müssen wir uns auf einmal irgendwie in den nächsten Jahren antirassistische Projekte gegen queerfeindliche oder queerfreundliche Projekte irgendwie aufwägen? Sind wir da wirklich jetzt gerade angekommen? Und ja, da braucht es einfach ja, auch ein starkes Zusammenhalten gegen den sehr großen rechten, rechtskonservativen Wind.
Ja, und vor allem auch, also Julika hat es ja gerade angesprochen, so dieses Thema Queerness ist tatsächlich das große Trigger-Thema in Ostdeutschland. Ich weiß nicht, ob das darüber hinaus ist, das sicherlich auch so, aber hier ist das seit wirklich so, wenn man gendert, dann ist man schon, also dann wird das Thema im Unterricht. Und das, wir haben uns schon ganz bewusst auch dieses Thema sexuelle, romantische und geschlechtliche Vielfalt als erstes Vielfaltsthema ausgesucht. Weil eben, wie du schon auch gesagt hast, Nicole, also ein Zugang ist Projekttage, aber es gibt hoffentlich mehr Projekte noch. Und derzeit brechen alle Förderungen für alle staatlich geförderten Projekte in Ostdeutschland weg. Also die werden einfach alle nicht mehr gefördert. Das heißt, zum Beispiel der Projektträger, bei dem ich jahrelang war, der macht gerade keine politische Bildungsarbeit mehr. Der Projektträger, bei dem Julika die Projektleitung gemacht hat, auch noch in eingeschränkter Form. Also das sind tatsächlich Ansätze, die wir jetzt liefern, die hoffentlich eine kleine Lücke füllen können, aber der Bedarf ist riesig. Also zumindest bei den auch schon angesprochenen engagierten Fachpersonen.
Und vielleicht noch ein kleines Apropos, um rüberzuschwenken auf das zweite Wort in unserem Namen. Apropos Reizthema und rote Flagge für rechtskonservative Parteien, rechtsextremistische Parteien, Inklusion ist das nächste. Das heißt, wir haben laut UN-Behindertenrechtskonvention hat jede Schülerin auch mit Behinderung ein Recht auf Regelbeschulung. Und das heißt, wir haben einen Auftrag zu erfüllen, auch als Gesellschaft das möglich zu machen. Und ich möchte jetzt nicht in die Diskussion gehen, ob nicht vielleicht auch irgendwie sogenannte Förderschulen nicht auch manchmal eine Chance sein können, ne? Irgendwie lernen anders und spezifischer zu gestalten. Insgesamt aber müssen sich an Regelschulen die Bedingungen so ändern, beziehungsweise Angebote gemacht werden, dass alle miteinander inklusiv lernen können.
Total, ich finde das total wichtig und auch spannend, was ihr sagt, und merke immer häufiger, wie sehr, vielleicht auch aufgrund, ja, einfach der Gegenwart, in der wir leben, man immer mehr spürt, wie sehr diese Themen zusammengedacht werden, also viele Themen zusammengedacht werden müssen. Ein reines Informieren und vielleicht auch in der eigenen Filterblase rumschwimmen auch oft nicht mehr reicht, sondern es tatsächlich auch um Organisationsstrukturen gehen muss. Ja, bei dem, was du gerade gesagt hast, Pauline, habe ich direkt an meine vorletzte, wenn diese Folge erscheint, wird es die vorletzte Podcast-Folge mit Julia und Ronja zum Thema Antifeminismus gedacht. In den letzten 3 Jahren ging es hier im Podcast sehr oft darum, diese Themen überhaupt erstmal zu besprechen und zu verstehen. Also sich wirklich mit Dingen wie antimuslimischem Rassismus, Antisemitismus, antischwarzem Rassismus, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, you name it, auseinanderzusetzen und zu erkennen, wie bin ich eigentlich auch als Individuum eingebettet in gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse? Wo habe ich vielleicht Lücken in meinem Verständnis und so weiter? Und ich merke immer mehr, wie die Gespräche sich jetzt darum drehen, tatsächlich demokratieerhaltend zu arbeiten und sich der Fokus so ein bisschen geschiftet hat und dann aber die Erkenntnis so ein bisschen natürlich auch mitschwingen muss, wie hängen diese Dinge zusammen? Also, dass eben Antifeminismus zum Thema machen auch immer bedeutet, Demokratie zu verteidigen. Dass es eben all diese Ideologien logischerweise, wenn sie zur Ideologie werden, also jetzt, es ist ja nicht jede Person, die in einer rassistischen Welt sozialisiert ist, direkt aktive Rassistin, so, oder Rassist, aber dass es eben immer der Nährboden immer da ist und dadurch diese Bewegungen einfach so stark sind. Ja, das, also dieser Shift, der ist einfach vor allen Dingen in diesem Jahr, glaube ich, durch die Wahlergebnisse und so, so extrem auch in den Gesprächen spürbar und vielleicht auch diskursiv. Und da finde ich das schon total wichtig, das zu betonen, also was ihr jetzt auch betont habt. Und vor allen Dingen, dann kommt immer noch mehr zusammen, ne? Jetzt die Kürzungen so on top, bei denen man ja wirklich nur die Köpfe, die Hände vor den Kopf schlagen kann und sagen kann, wie kann das sein, dass in diesen Zeiten an all diesen Stellen also ausgerechnet da so viel gekürzt wird, dass diese Projekte, Initiativen und so weiter verunmöglicht werden und gucken, wie sie sich gegenseitig unterstützen oder eben gegeneinander ausgespielt werden.
Ja, und halt auch auf dem Rücken von Einzelpersonen halt ausgefochten werden. Also auch unser Bildungsmaterial ist ja jetzt nicht einfach verschenkbar, sondern das wird auch gekauft. Und ich finde es eigentlich davon abgesehen schon auch, und wir sind uns der Kritik auf jeden Fall bewusst, aber wir finden es auch selber blöd, dass es sowas eben nicht irgendwie staatlich subventioniert und an die Schulen verteilt wird. Das fänden wir ja geil. Sondern dass das eben Einzelpersonen dann auch noch kaufen müssen und dass ganz viele etablierte Projekte nicht mehr gefördert werden, dass die Schulen das umsonst buchen können als Projekttage, sondern auch dafür zahlen müssen. Also es ist einfach schon ein krass strukturelles Problem, mit dem, wie du gesagt hast, Nicole, auf jeden Fall so Banden bilden und da irgendwie gemeinsam jetzt, also auf jeden Fall von unten irgendwie zusammengetan werden muss, weil sonst sieht es gerade wirklich erschreckend aus. Und ich glaube, also ich habe schon viel auch diesen Podcast gehört und was mir schon auffällt, ist halt, dass es oftmals schon auch eine total nachvollziehbare und mir bekannte Perspektive ist, weil ich selber in Westdeutschland sozialisiert bin und doch jetzt seit 7 Jahren hier in Ostdeutschland lebe und sehr intensiv hier den Bildungsdiskurs mitbekomme und mich manchmal auch frage, wie klar deutschlandweit ist, dass es hier brennt. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist vielen Leuten klar, aber in der Konsequenz nicht. Also ich glaube, so viele sind dann so, ja, war ja klar, Brandenburg, Sachsen, alle haben die Bilder gesehen von CSD in Bautzen, also ging ja durch die Presse, aber was passiert dann? Ach, also die Leute müssen ja auch wieder in die Schule gehen in Bautzen und was passiert da? Also mich macht das sehr unruhig.
Ja, absolut. Nachvollziehbar. Und also ich glaube, das ist ein Thema, das spreche ich vielleicht selber auch nicht so oft im Podcast aus, aber immer wieder vor allen Dingen in Räumen, wo es um diese Themen geht, wo viele Leute auch sind, die sich dieser Schwierigkeiten bewusst sind, dass es ein Reality-Check natürlich auch oft nicht standhält, zu sagen, ja, es wäre so schön, also ich sage das jetzt bewusst zynisch, wenn wir mehr Vielfalt in einem Deutschbuch hätten. Natürlich ist das so und natürlich ist es voll wichtig, dafür zu kämpfen und so. Aber de facto müssen wir uns ja einfach damit auseinandersetzen, was tatsächlich passiert, wenn die Entwicklungen so weitergehen, wie sie gerade weitergehen. Und dann geht es nicht mehr um Vielfalt in irgendwelchen Lehrbüchern, sondern dann geht es um die Menschen noch mehr, als es sowieso schon geht, die in den Klassenräumen sitzen und deren Identität de facto einfach bedroht wird. Ne? Und das ist ja schon so ein, und auch natürlich Lehrkräfte und so weiter. Und das ist ja schon ein Reality-Check, der ein anderer ist als auf so einer diskursiven Ebene. Und das ist jetzt alles so super negativ, aber auf der anderen Seite finde ich das manchmal auch gut, dadurch zu erkennen, es muss wirklich was passieren, ne? Und es muss wirklich einfach was getan werden und Initiativen wie eure und so viele andere eben auch unterstützt werden. Also die Leute, die das machen auf unterschiedlichsten Ebenen, in all diesen Gleichzeitigkeiten, die wir eben schon angesprochen haben, brauchen de facto Backup, ne? Also brauchen Unterstützung. Und damit ist nicht nur Geld, natürlich finanziell all das und das Gegenteil von Geldern kürzen, aber ja auch im eigenen kleinen Umfeld, ne? Also Lehrkräfte, die mit euren Materialien jetzt beispielsweise arbeiten, brauchen Backup an der eigenen Schule. Selbst wenn es nur der Lehrerinnenrat ist, mit dem man sich irgendwie abspricht, dass man das macht und man sich gemeinsam Strategien überlegt, wie gehen wir bei Gegenwehr vor? Also haben wir eine klare Haltung? Wissen wir, wen wir der Schule verweisen oder dem und so weiter, wenn hier plötzlich Leute mit Plakaten oder sonst was vor unserer Schule stehen? Also es gibt ja keine Ahnung, wie viele Szenarien und sehr viel Verunsicherung, sehr viel Strategie. Du hast es eben ja auch schon angesprochen, ne? Also es reicht ja oft nicht aus, zu sagen, ich überspitze, das ist alles schlecht und es ist alles so schlimm und so weiter, wenn die ganzen Strategien funktionieren, ne? Also es gibt eine Normalisierung der Sprache, es gibt also diese ganzen Fragen, darf ich gendern, darf ich nicht gendern und so. Das sind ja alles so Sachen, wo man gendern, wohlgemerkt, als wäre nicht sowieso alles gegendert und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die auch totale Ablenkungsmanöver immer wieder sind von der tatsächlichen Arbeit, die man macht. Das finde ich schon auch wichtig zu betonen. Und da kann man, glaube ich, sehr häufig den Schluss draus ziehen oder dann vielleicht wieder in so eine, das macht ihr ja letztlich auch, in so wegkommen von diesem permanenten Reagieren und zu sagen, was können wir kreieren, was können wir bieten, was können wir für Räume schaffen, für Angebote schaffen, um dann eben weiterhin bestärkend zu wirken in dem Wissen, dass wir das nie in Gänze können. Also in dem Wissen, dass wir jetzt mit unserem Material oder mit unserer Arbeit keine Wunder vollbringen und alle gehen super empowered und keine Ahnung, was da empowered am Ende bei rum, aber das ist eben immer raus und es ist aber immer wichtige Impulse sein können, auch wenn es nur um so ein sich sicher fühlen in bestimmten Räumen oder sich gesehen fühlen und so weiter geht.
Ja, und ich finde auch nochmal wichtig zu betonen, dass es ja trotzdem so, dass dann eine pädagogische Fachperson in diesem Unterricht ist, nun mal. Also die kann ja nicht einfach sagen, so, oh, ich beschäftige mich jetzt mal irgendwie intensiv damit und dann komme ich wieder, sondern das ist halt das Daily Business. Und da finde ich, bringt es schon extrem viel, auch so SOS-Strategien bei Diskriminierung mitzugeben oder halt auch in Bezug auf Judika genannt, diesen Inklusionsaspekt, also es ist eigentlich eine Verpflichtung aller Regelschulen, sie inklusiv zu gestalten, nach der UN-Behindertenkonvention, übrigens von 2008, auch schon ein paar Jährchen her. Da geben wir auf jeden Fall jeweils schon was auf den Weg, weil wir schon den Anspruch haben, dass unser Bildungsmaterial eben nicht für eine Schulform, sondern für alle Schulformen anwendbar gestaltet ist. Und das heißt jetzt nicht so, man muss in 20 Anwendungsformen kaufen, sondern wir geben dann wie so Strategien vor, wenn diese Fähigkeit eingeschränkt ist, durch welche Gründe auch immer, könnte man zum Beispiel die Sozialform ändern. Das heißt, vielleicht eine Gruppenarbeit übergehen oder wenn eine Person nicht gut sehen kann, dann vielleicht das Bildungsmaterial auch noch an die Tafel beamen, in größerer Form und den Kontrast verschärfen und so weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, eben Bildungsmaterial vielfältig zugänglich zu machen. Und dabei gehen wir eben von einem Verständnis, von einem weiten Inklusionsverständnis aus. Also nicht nur zu sagen, es geht hier um Behinderung oder Nichtbehinderung, sondern es geht auch um ganz viele andere Fähigkeiten, wobei ja allein von Fähigkeiten und eingeschränkten Fähigkeiten auszugehen, dem gängigen, engen Inklusionsverständnis fast widersprechen, das oftmals angewendet wird. Also zum Beispiel, wenn jemand nicht spricht, nicht mitmacht, dann kann das viele Gründe haben. Es kann den Grund haben, dass der Person Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache spricht oder eingeschränkte Sprachfähigkeiten hat oder. Es kann verschiedene Gründe geben und deswegen auch unterschiedliche Interventionsstrategien, wie man dann die Stellschraube so verändert, dass das Bildungsmaterial doch anwendbar ist. Und das geht halt davon aus, dass man eben nicht gleich Angst vor der Beeinträchtigung hat, vielleicht, sondern eher die Vielfältigkeit von Fähigkeiten auch sieht. Wenn das klar ist, was ich damit meine. Also es gibt im Englischen ja den Begriff Ableismus und able heißt ja fähig sein. Und einen ähnlichen Begriff gibt es gar nicht im Deutschen. Es gibt ja nur Behinderung, also Behindertenfeindlichkeit oder sowas. Und es gibt kein entsprechendes Konzept, das im deutschsprachigen Raum benannt werden kann. Also deswegen wird ja von Ableismus die Rede, ist dann die Rede, weil damit ja verschiedene Maßnahmen gemeint sind, die sowas wie behindertenfeindlich sind, aber nicht immer Behinderungen meinen muss.
Und du hast ja auch schon in deinen vorherigen Folgen kam ja mal das Wort Differenzierung öfter auch mit drauf. Das ist ja auf jeden Fall auch ein geflügelter Begriff. Und gleichzeitig immer spannend, wie das dann auch umgesetzt werden kann, auch in verschiedenen Fachdidaktiken. Wir arbeiten mit dem Universal Design for Learning. Das ist ein, kennst du das, Nicole?
Nee, klar, gerne.
Okay, vielleicht, also genau, und auch jetzt alle, die zuhören, wenn ihr es kennt, yay, ihr seid einer der ganz wenigen. Das ist nämlich ist ein US-amerikanisches Modell aus der Bildung, ganz ursprünglich eigentlich aus der Architektur kommend. Und schwappt erst so nach und nach hier in den deutschsprachigen Lehrraum. Was uns fasziniert an diesem Modell ist, dass ganz bewusst der Spieß umgedreht wird und eben nicht ein defizitärer Blick darauf ist, dass das Individuum sich doch bitte mit den eingeschränkten Fähigkeiten an den Lerngegenstand anzupassen hat. Dann lernst du halt mehr, dann setzt du dich halt weiter nach vorne, dann musst du dich nur mehr anstrengen, sondern dass wir sagen, okay, auf Basis von multipler Fähigkeiten in diesem Lernraum ist der Lerngegenstand bzw. der Inhalt oder die Person, die den Inhalt vermittelt, in der Verpflichtung, ihn so modifizierbar zu gestalten, dass alle mit ihren jeweiligen Fähigkeiten daran teilnehmen können und lernen können. Was heißt das konkret in der Praxis? Das heißt, wir müssen nicht immer alle in einem Stuhlkreis sitzen und alle immer gleich uns beteiligen und müssen alle gleich irgendwie etwas lesen und dann das Ergebnis mitteilen mündlich, sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Person aus welchen Gründen auch immer gerade nicht in der Lage ist oder sich nicht in der Lage fühlt, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten. Ich kann aber zum Beispiel extra oder spezifische Aufgaben verteilen, zu sagen, okay, wir arbeiten trotzdem zusammen am gleichen Thema. Und sei es, dass die Person dann eine Situationskarte, sich selber eine Geschichte dazu ausdenkt oder sagt, wie könnte ein Erste-Hilfe-Koffer für eine queere Person aussehen, die gerade Hilfe braucht. Und dann zu schauen, wie können wir auch wieder Ergebnisse zusammentragen, mal so ein bisschen irgendwie die Blickrichtung ändern. Und das versuchen wir mit unserem Material, da so ein bisschen das zu öffnen und begeistert uns, wie gesagt, sehr.
Super spannend. Ich kann vielleicht da auch noch so ein Beispiel aus der Praxis einfach geben, bei dem ich auch so sehr gespürt habe, wie sehr man auch so exemplarisch lernt, ne, oder exemplarisch lernen kann, also auch man selber als Pädagogin und Lehrerin, und das dann übertragen kann auf unterschiedlichste Dinge. Ich glaube, es gibt sogar auch ein Post dazu. Ich kann mich gerade gar nicht mehr so richtig erinnern, aber in einer Weiterbildung von Bildungsbausteine e.V. heißen die, sehr eng mit Dissens in Berlin zusammenarbeiten. Und ich glaube, das, worüber ich jetzt spreche, stammt ursprünglich von Dissens. Das ist so eine Methodenmatrix für die politische Bildung. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Und da geht es eben um so Reflexionsmöglichkeiten aus diversitätssensibler Sicht für jede Methode, und die haben wir selber angewandt. Also es ist so eine Tabelle, ne? Also jetzt sagt das jetzt so ganz pragmatisch, wo man dann reflektieren kann, für wen ist diese Methode einfach und warum, und für wen ist diese Methode nicht einfach und warum, welche Ausschlüsse werden vielleicht reproduziert durch diese Methode, welche Ungleichheitsverhältnisse, die im Raum existieren, werden vielleicht reproduziert oder verstärkt durch die Methode. Inwiefern kann man das wiederum anpassen? Wie kann man das verhindern? Und so weiter und so fort. Inwiefern ist sie eben inkludierend und nicht inkludierend und so weiter. Und weil wir eben darüber geredet haben, welche Wirkung auch so Material haben kann über das eigentliche Material hinaus, war das für mich beispielsweise etwas, was man natürlich auf so viele andere Dinge übertragen kann. Also es muss ja nicht nur, also diesen Filter, der dann einem von diesem Moment an sozusagen im Kopf mitläuft, den kann ich ja auch auf mein eigenes Verhalten bei, weiß ich nicht, Unterrichtsgesprächen anwenden und immer mal wieder an so Stellschrauben versuchen zu drehen, was ja letztlich auch eine Art von Methode ist. Interaktionen überhaupt oder in Beziehung überhaupt mit SchülerInnen, den kann ich auf die Erstellung von Arbeitsblättern anwenden, auf die Auswahl von Lektüren im Deutschunterricht, Englischunterricht, Sprachunterricht, whatsoever. Und so, und ich glaube, das ist schon auch nochmal wichtig zu betonen, dass das eben so dieses Positive und auch ja sehr Motivierende an der Arbeit mit solchen Materialien auch ist, weil man eben mehr mitnimmt als so das Material an sich und das, wozu es da ist in diesem Moment, sondern eben auch darüber hinaus in der Gestaltung eigener Lernräume und so total viel mitnehmen kann. Und natürlich auch in so einer Situation, wie wir es eben so beschrieben haben, bei so einem Reality-Check trotzdem in einer aktiven, selbstwirksamen Rolle ist und eben nicht nur in dieser reagierenden und vielleicht auch oft überforderten Position so, ja.
Ja, und ich glaube halt auch, dass Vielfalt, wir hatten es auch schon kurz angesprochen, glaube ich, oder drüber geredet, Vielfalt ist ja nichts, was man so beibringen kann, weil man kann ja nicht jemand hinsetzen, so eine Stunde 45 Minuten, los geht die Zeit, und am Ende der Stunde 45 Minuten später sind alle total sensibel oder sowas oder empowered oder so. Und dementsprechend ist ja, wenn man 45, gehen wir jetzt mal von dieser gesteckten Zeit aus 45 Minuten eine Schulstunde, dann kann man die jetzt vielleicht nicht in Alleingang ändern, aber man kann ja sagen, okay, wir wollen irgendwie einen positiven Zugang zu sexueller, romantischer, geschlechtlicher Vielfalt vermitteln. Das ist das Lernziel. vielleicht hat ist so so eine kleine Bildung, so ein Bildungsmaterial wie eine Sicherheit, wenn man es im Gepäck hat als pädagogische Fachperson, aber wie sich das dann letzten Endes von der Thematik gestaltet, irgendwie auch so ein bisschen ein Reagieren auf und ein positives Vermitteln von. Vielleicht eher so.
Und da sind wir ja nochmal ganz klar mit den Fortbildungen auch an, ne? Also da Sicherheit für zu haben, weil was du gerade sagst, Pauline, genial, aber ich muss auch selber gucken, wie zum Beispiel aus meiner Erfahrung, manchmal habe ich mich auch wahnsinnig doll an meine Strukturen, meine Methoden geklammert und gesagt, das ist das Einzige, was mir wie Sicherheit gibt. Ich habe dadurch auch sehr, sehr viele Personen manchmal auch verloren, beziehungsweise aus dem Blick verloren. Und da wollen wir mit Fortbildung auch Sicherheit geben, beziehungsweise, genau, ich finde es genial, eben, und sei es irgendwie über solche Podcasts oder so, dass wir insgesamt immer wieder auch drüber sprechen und auch über Unsicherheiten, Verletzlichkeiten, Ängste vielleicht auch in diesem Kontext und dass das auch normalisiert wird und dass wir da einfach als pädagogische Personen die zulassen, Fragen stellen, vielleicht gibt es ein paar Antworten, vielleicht aber auch nicht und wir finden sie noch gemeinsam raus.
Total. Und es klingt jetzt schon nach so einem schönen Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht so ganz am Ende. Ich würde das nur noch mal unterstützen. Das ist auch was, also das, was du gerade gesagt hast, über Unsicherheiten sprechen, würde auch sagen, über Scheitern sprechen. Ich glaube, vor allen Dingen das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre haben auch gezeigt, dass diese Arbeit auch von Scheitern geprägt ist. Räume zerbrechen, Allianzen zerbrechen, Zusammenarbeit zerbricht oder können nicht mehr aufrechterhalten werden. Auch das ist, glaube ich, wichtig, ne? Also sich selber da auch immer wieder in den Blick zu nehmen und deshalb aber nicht den Dialog abzubrechen oder das Miteinander zu überlegen, okay, hier, das hat nicht funktioniert, weil wenn es funktioniert hätte, wären wir vielleicht an einem ganz anderen Punkt oder wären sehr viel widerstandsfähiger oder wehrhafter gewesen in bestimmten Momenten. Und das aber eben nicht dadurch, dass etwas scheitert, zu verunmöglichen, sondern eben auch immer wieder neue Ansätze vielleicht auch zu finden. Das ist das eine. Und ich habe, um jetzt wirklich auf so einer positiven Note da noch was hinzuzufügen, ich habe oft das Gefühl, dass pädagogische Ansätze oder Pädagogik da eine größere Rolle spielen könnten oder vielleicht auch Hilfestellungen bieten können, weil gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen können wir ganz oft nicht so hart sein, ich nenne es jetzt mal hart, wie wir vielleicht mit uns selber ins Gericht gehen als Organisationen, Gruppen, wie auch immer man es jetzt benennt. Ich kann einem Kind nicht sagen, ja, weil du jetzt, also ich gehe jetzt nochmal zurück zu deinem Beispiel von Anfang, weil du eindeutig ein rechtsextremes Weltbild hast, beschule ich dich nicht. Also das klingt total hart, aber das ist ja auch ein Reality-Check, der einfach da ist. Und dann muss man überlegen, wie schaffe ich es als Pädagogin, die das wahrnimmt, als Lehrerin, diese Kinder es ist schon krass, das zu sagen, Kinder und so, ne? Aber einfach natürlich weiterhin als Menschen in meinem Unterricht wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ich glaube, das ist was, wo man aus pädagogischer Sicht immer drüber nachdenken muss. Und in anderen Räumen muss man das eben nicht. Und das jetzt nicht als Übersetzung lass mit Nazis reden, sondern tatsächlich als vielleicht Brücke, um Strategien zu entwickeln, mit Spannungen umzugehen, mit irgendwie Gleichzeitigkeiten umzugehen und das auch selber in sich auszuhalten. Also ich muss das aushalten, aushalten in Anführungsstrichen. Ich kann natürlich daran arbeiten, ins Gespräch gehen und so weiter. Aber ich kann nicht sagen, ja, raus aus meinem Klassenraum forever and ever, weil ich hier eindeutig sehe, dass deine Eltern AfD wählen. So, das ist einfach aus einer pädagogischen Perspektive, nicht aus einer individuellen. In meinem Freundinnenkreis kann ich das zum Glück sagen, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, wenn es so wäre. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass diese pädagogische Perspektive da vielleicht ein bisschen mehr Raum bekommt, weil sie eben oft mit diesen Schwierigkeiten tagtäglich zu tun hat. So.
Ja. Ja, und es wird ja auch eine Tür zugeschlagen, wenn man darüber nicht auch sensibel mit pädagogischen Fachpersonen spricht. Ich habe auch angefangen, war auch so, wow, da würde ich jetzt echt so den Workshop abbrechen und gehen einfach. Aber damit lässt man ja auch pädagogische Fachpersonen, die einen zu Hilfe gerufen haben, ja auch alleine. Und das, wie du gesagt hast, so im Privaten ist es ja wieder was anderes. Aber da fänd ich auch so einen supportenden Diskurs mit pädagogischen Fachpersonen, der am besten anwendungsorientiert ist, schon am hilfreichsten. Und ich finde, davon abgesehen, wir haben es halt schon ein paar Mal gesagt, so Haltung zeigen oder dieses, ich finde halt persönlich oder vertrete die starke Meinung, nichts zu tun ist auch eine Haltung.
Ja.
Und so vermeintliche Neutralität wird da oftmals mit Nichtstun verwechselt. So nach dem Motto, ich höre eine rechtsextreme Aussage im Unterricht und ich darf jetzt nichts dagegen sagen, weil dann sage ich ja meine politische Meinung. Also das finde ich erstmal schon sehr stark verwerflich, weil das macht irgendwie auch pädagogische Fachpersonen als politische Subjekte total unsichtbar. Also ich bin doch auch eine Person, ich kann schon sagen, das, was du sagst, ist diskriminierend. Und ich finde, das muss man sogar sagen.
Ja, muss man ja auch. Also das muss man ja sogar laut Schulgesetz, aber es ist eben dieses, wird nicht nur verwechselt. Ich würde, also das Neutralitätsgebot existiert ja nicht. Also das wird, das wäre jetzt nochmal eine Folge für sich. Und da gibt es auch schon eine Folge zu und trotzdem könnte man es immer wieder ergänzen. Aber ich würde sagen, es hat eine unfassbar starke Wirkung, wie sehr diese rechten Strategien da wirken. Also das Wort Neutralitätsgebot wird immer wieder von konservativ rechts in den Ring geworfen. Ne? All diese Dinge, die haben einfach so eine unfassbare Wirkkraft. Und das sind ja auch diese ganzen Ablenkungsmechanismen und so weiter, was ich eben schon mal abgesprochen habe. Und genau deshalb ist es ja so wichtig, dem was entgegenzusetzen. Gleichzeitig aber auch so schwer, weil das einfach unfassbar viel Arbeit ist. Ne? Weil man permanent in Abwehrhaltung ist. Also man muss eigentlich immer so ein Schild vor sich haben, um sich dahinter so verstecken zu können, um dann die eigene Arbeit überhaupt machen zu können. Ne? Und das ist ja auch eine Doppelbelastung, die natürlich Teil des Problems ist. So. Und
ja.
Deshalb braucht es ja unbedingt mehr Leute, die das machen und unbedingt mehr Backup und unbedingt eigentlich mehr Geld, mehr Förderung, klare Haltung von Ministerien, eine klare Ausfinanzierung dieser ganzen Projekte und so weiter. Und wir sehen eben, dass das Gegenteil passiert. Und je weiter diese Entwicklung vorangehen, desto schlimmer wird es werden. Ne? Deshalb muss es, wie du eben schon gesagt hast, ja von unten einfach gehalten werden irgendwo. Und dann
ja, oder halt auch so klare Strategien. Was kann ich überhaupt machen? Oder was darf ich als pädagogische Fachperson überhaupt machen? Oder wo sind mir die Hände gebunden, in Anführungszeichen? Also ich glaube, das ist ganz vielen pädagogischen Fachpersonen nach unserer Evaluation nicht klar.
Ja.
Also ganz viele Menschen wissen das nicht. Also die wissen nicht, was dürfen sie und wo ist zum Beispiel Hilfe holen auch das Beste, was sie machen können, aber wo ist auch eine Haltung zeigen und ganz klar auch Konsequenzen nach sich ziehen lassen, das, was sie machen müssen.
Mhm.
Nochmal irgendwie auch zu betonen, irgendwie dieser Mikrostress, ne, die ganze Zeit irgendwie einerseits unter einem krassen Zeitdruck irgendwie Inhalte vermitteln zu müssen, dann auch noch irgendwie Haltung zu zeigen, unsicher zu sein, wie kommt das bei den SchülerInnen an, was teilen die Eltern mit, genau, was sagt mein Kollegium dazu, das sind einfach, um das einfach nochmal zu appreciaten, zu unterstreichen, dass das nicht zu unterschätzen ist. Genau, deswegen Props an alle da draußen, die technisch in die Schulklassen gehen.
Props an alle da draußen und an alle, die verunsichert sind, also die es machen und an alle, die verunsichert sind. Ich würde sogar von diesem Begriff des Dürfens weggehen, ne? Also man muss es machen. Es gibt auch eine Remonstrationspflicht beispielsweise. Man muss sich aber mit diesen Themen auseinandersetzen, um das überhaupt erst zu verstehen. Also es gibt die Pflicht, wenn man das Gefühl hat, hier passieren demokratiefeindliche Dinge oder demokratiegefährdende Dinge, das zu melden und das zu verweigern, auch als Beamtin. Und das hat dann natürlich wieder so sehr bürokratische Wege und so weiter. Aber genau, das ist eben das, sich auch irgendwie wappnen für die Realität und eben sich verbünden und Räume schaffen, in denen man sich auch darüber austauscht, ne? Und eben auch über die Spannungen. Also es reicht ja auch nicht aus, einfach zu sagen, ja, man muss das machen und man darf das machen und es sei dann automatisch einfach. Also das ist es ja auch wiederum nicht. Und da glaube ich aber bei all dem, ne, um darauf nochmal zurückzukommen, dass diese Auseinandersetzung eben in der Pädagogik oder mit PädagogInnen, die das sowieso tagtäglich machen, total wichtig wäre, auch auf so einer aus Schule raus diskursiven Ebene, ne? Also da wirklich zu überlegen, warum sind vielleicht auch einige Dinge gescheitert, weil man diese Erfahrungen des alltäglichen Scheiterns gar nicht so oft hat. Also die habe ich täglich, ne? Also dass ich denke, ja gut, komme ich jetzt gerade nicht weiter, dann muss ich mir eine andere Strategie überlegen und so. Das sind wir ja sehr gewöhnt, mal mehr oder weniger gut. Und das finde ich schon auch wichtig, diese Ebene da immer mal wieder mit in den Blick zu nehmen. Um jetzt nochmal so ein bisschen auf euch zurückzukommen, und ihr dürft ja gleich auch noch eine Hausaufgabe stellen, würde ich jetzt vielleicht nochmal kurz Raum lassen dafür, falls ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, das haben wir jetzt gerade aktuell vor oder das ist was, wo wir planen, das in nächster Zeit zu machen, wenn ihr da irgendwie noch irgendwas ankündigen möchtet oder von irgendwas berichten möchtet, dann könntet ihr das hier natürlich gerne tun. Und im Anschluss daran könnt ihr auch gerne eine Hausaufgabe allen Zuhörenden mitgeben, wie auch immer die aussieht. Weil natürlich auch, wir sprechen jetzt schon ein bisschen über eine Stunde und ich glaube, man merkt, dass man locker bei all den Themen im Podcast immer noch viel, viel mehr reden könnte und man wahrscheinlich auch nach der Folge denkt, ah shit, das hätte ich noch sagen können, das hätte ich noch sagen können und so weiter. Deshalb das eben auch, um... Also eben auch eine Hausaufgabe zu stellen, um das hiermit nicht unbedingt abzuschließen, sondern als irgendwie Impuls zu sehen und dann so ein bisschen selber noch weiter drüber nachzudenken oder weiter dran zu arbeiten, recherchieren, wie auch immer man es nennen möchte.
Ich kann ein bisschen Werbung für unseren Newsletter machen, weil genau, wenn die Zuhörenden jetzt gesagt haben, okay, spannend, wann gibt's denn dieses Bildungsmaterial? Genau, wahrscheinlich wird es im, oder sehr wahrscheinlich wird es im Frühjahr nächstes Jahr, also nächsten Jahres 2025 in die vollumfängliche Produktion gehen. Wir haben auch jetzt unseren ersten finalen Prototyp. Also wenn da auch schon Interesse mal in ein kleines Sneak Preview besteht, schreibt uns gerne eine Mail. Und darüber hinaus freuen wir uns riesig, wenn ihr euch bei uns in den Newsletter eintragt auf unserer Website, um eben dann genau auf dem Laufenden gehalten zu werden.
Ich glaube, so kleine Impulse, gerade in Bezug auf so kleine Definitionen oder kleine Supporthilfen, liefern wir auch über Instagram. Da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen. @bv_inklusive_vielfalt. Und ja, zu deiner Hausaufgabe. Ich hatte eigentlich so hin und her überlegt. Genau, aber was wir jetzt ja immer wieder hatten, ist, ich finde, gerade in diesen Zeiten irgendwie so dieses schon auch feministische, aber auch vor allem auch ja empowernde, dieser empowernde Slogan Banden bilden irgendwie voll wichtig. Und eine Hausaufgabe, die wir auch immer geben, ist die große Frage, welche Anlaufstellen gibt es in deiner Nähe für Menschen, die von Marginalisierung betroffen sind? Und sich da mal zu recherchieren, bevor man in so eine Übung reingeht, vielleicht auch wirklich themenspezifisch weiterzuempfehlen, weil ich glaube, der Anspruch, alles richtig zu machen, ist ein bisschen zu groß und alles abfedern zu können, ist auch ein bisschen zu viel und allem gerecht zu werden, ist auch ein bisschen zu viel und man sollte darüber hinaus gerade marginalisierten Personen vielleicht nicht etwas versprechen, auch Support versprechen, wenn man, den man nicht halten kann. Dementsprechend regionale Vernetzung, ne, geben wir immer sehr gerne als Hausaufgabe auf den Weg.
Ja, und ich möchte gerne den Zuhörenden eine kleine Barrierebrille mitgeben. Und zwar, die sich vielleicht mal in der nächsten Lehreinheit, in der nächsten Zusammenarbeit mit Lernenden mal aufsetzen können. Und zwar zu schauen, okay, wo sind meine Angebote, wo bringen die per se auch schon Barrieren mit? Und vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr außerhalb von strukturellen Sachen zu schauen, eher darauf, wo kann ich selber kleine Stellschrauben auch verändern? Wie kann ich zum Beispiel Aufgabenstellungen diverser, verschiedener irgendwie anbieten, um Zugänge ein bisschen zu erleichtern? Oder auch einfach mal nicht nur einen Text schreiben zu lassen oder mündlich das Ergebnis mitzuteilen, sondern wie wäre es einfach mal in Form von Gefühlen oder einer Aufstellung die Ergebnisse zu sichern? Viel Spaß!
Vielen Dank. Ich würde, weil wir so viel drüber gesprochen haben, vielleicht auch nochmal dieses Polylux-Netzwerk erwähnen an der Stelle. Ich packe das auch als unterstützenswert in die Shownotes, also auch das, was ihr gerade gesagt habt. Und natürlich könnt ihr die auch gerne noch vervollständigen sozusagen. Und ich weiß gar nicht, ob das so mit dem Erscheinen der Folge passt. Zur Not schneide ich es dann am Ende raus. Aber es gibt im Moment die Soli-Lesungen, heißt es, die sich eben auch viel mit den Kürzungen jetzt beschäftigen. und da versuchen, so ein Support-Netzwerk über diese Soli-Lesungen aufzubauen und darüber eben auch ganz viele unterstützenswerte Demokratieförderprojekte und Antidiskriminierungsprojekte und so weiter auch sammeln. Also so, dass man darüber auch ein bisschen Orientierung bekommt und vielleicht ist das ja schon so ein kleiner Spicker, eine kleine Hilfestellung für deine Hausaufgabe, Pauline, wo man auch anfangen kann zu suchen, Perfekt. Was so die lokale auch Vernetzung und so weiter angeht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Arbeit und eure Zeit und ich bin ganz gespannt auch auf eure Materialien und wie das Ganze so weitergeht und ja, hoffe, noch viel von euch zu sehen und zu hören.
Danke, Nicole. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Genau, danke.
Ja, und danke dir auch für deine ganzen Impulse, die du mit reingegeben hast und Ansichten. Auf jeden Fall. Hat super Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.